ich weiß nicht, wer gestern schon da war, Bildungsforum Rheinland ist eigentlich ein Forum oder ein Versuch, so Bildungsarbeit im weitesten Sinne gegen rechts zu koordinieren, Referenten, Referentinnen zu vermitteln, Expertisen zu erstellen, Veranstaltungsreihen zu machen und so weiter. Ich selbst bin, kann man jetzt sagen, Soziologe. Das, was ich heute mache, hat natürlich auch was Soziologisches irgendwie an sich natürlich, aber ich versuche jetzt ja nicht so einen Uni-Vortrag oder so rauszumachen, weil mein Interesse an dem Thema jetzt auch nicht über die Uni kam, sondern eher so aus der Beschäftigung mit der extremen Rechten. Und da so vor Heiligendamm 2007 irgendwie deutlich geworden ist, oder auch schon Ende 2006, da tut sich was scheinbar, da tut sich scheinbar etwas Neues oder etwas, wo viele Leute nicht genau wissen, wie sie es einschätzen sollen. Da verändern sich die Themen teilweise von so Aufmärschen wie da am 1. Mai. Und die rechte Szene demonstriert nicht mehr nur noch gegen, weiß nicht, gegen Arbeitslosigkeit oder gegen Sozialabbau, sondern schreibt sich selber so einen Antikapitalismus auf die Fahnen. Das war im Grunde so ein bisschen der Anlass, genauer zu gucken, naja, was steckt denn eigentlich dahinter, welchen Charakter hat eigentlich dieser vermeintliche oder dieser spezifische Antikapitalismus von rechts, welche Positionen werden da verbreitet, um was geht es denen da, und was mich auch interessiert hat, kurz die Gliederung, was für historische Vorläufe und Bezugspunkte gibt es denn? Also die Frage, ist das jetzt wirklich etwas komplett Neues, eine Modernisierung, oder gab es das schon mal? Also meine These, die ich vielleicht gleich noch ein bisschen ausbauen würde, ist halt, ein spezifischer Antikapitalismus gehört zu faschistischen Bewegungen dazu. Man konnte ihn auch schon bei den Nazis sehen. Im Grunde, das ist auch die Gliederung von dem Vortrag. Ich habe jetzt irgendwie diese Folienzusammenstellung nie gemacht. Wir müssen mal gucken, wie wir da gleich durchkommen. Also neben der Einleitung würde ich zuerst gucken wollen, was kritisieren denn die Nazis am Kapitalismus und was kritisieren sie eben nicht? Also welchen Charakter irgendwie hat diese Kapitalismuskritik, welche Themen, welche Motive? Dann diesen historischen Bezug und als letztes, naja, welche Alternativen oder Utopien, gesellschaftliche Gegenentwürfe, Modelle bauen die denn eigentlich auf? Da ist so ein bisschen der Grundgedanke dahinter, zu sagen, was macht denn eigentlich ein Antikapitalismus aus? Grundsätzlich, was unterscheidet vielleicht einen Antikapitalismus von Kapitalismuskritik? Man kann ja immer irgendwas kritisieren an so einem großen Ding wie Kapitalismus und ganz, ganz viele Leute aus ganz verschiedenen Ecken kritisieren da was dran an einzelnen Erscheinungen. Nur was macht halt ein Antikapitalismus zum Antikapitalismus? Also wo weist der darüber hinaus über eine Kapitalismuskritik? Da habe ich mir so als Hilfe oder als Idee überlegt oder übernommen, dass es darum geht, Gegenmodelle oder eine andere Form von Wirtschaft, eine andere Form von Gesellschaft, von Staatlichkeit, dem entgegenzusetzen. Und da ist vielleicht ganz spannend zu gucken, was entwickelt beispielsweise die NPD denn für Gegen- oder Alternativmodelle, wenn sie sich selbst, was sie tut, jetzt als antikapitalistisch oder nationalrevolutionär oder antisystemisch, systemüberwindend versteht. Das wäre so grob der Aufbau. Vielleicht so ein paar Schlaglichter zum Anfang, um zu verdeutlichen, warum das ein Thema ist, was 2007 spannend war, was jetzt immer noch spannend ist. Ich würde nämlich sagen, soziale Themen im weitesten Sinne haben in der Agitation der Extremrechten an Bedeutung gewonnen. Extreme Rechte, bei mir so ein Sammelbegriff für verschiedene Parteien, Organisationen, Akteure, die einiges ideologisch eint, einiges aber in Fragen von politischem Stil, von Strategie vielleicht auch trennt. Worum es heute in dem Vortrag geht, schwerpunktmäßig die NPD plus dieses ganze Kameradschaftsspektrum. Also andere Formationen der extremen Rechten werde ich jetzt nicht beleuchten. Das hat auch schlicht und ergreifend den Grund, dass beispielsweise bei den Republikanern oder bei Pro-NRW, die es jetzt ja bei uns in NRW neu gibt, Fragen von Wirtschaftsverfassung, von Sozialstaat gar nicht so die übergeordnete Rolle spielen. Also man konnte 2004 auf jeden Fall am NPD-Einzug in den Sächsischen Landtag sehen, dass soziale Themen an Bedeutung gewonnen haben, weil ein Thema, mit dem die NPD versucht hat zu punkten und punkten konnte, war halt die Ablehnung von Hartz IV. Man kann das auf Aufmärschen sehen, wie an dem ersten Bild eben, dass das zugenommen hat. Also es gibt vom Fabian Virchow, das ist ein Politikwissenschaftler, der hat mir so eine Aufstellung gemacht, was für Nazi-Aufmärsche gab es in den letzten Jahren und zu welchen Themen gab es die. Und dabei kam halt raus, dass 182 Aufmärsche zu diesem Themenkomplex antikapitalistische Demagogie, soziale Frage, Globalisierung stattgefunden haben. Und eigentlich nur die Aufmärsche, die sich um Fragen der Repression, Meinungsfreiheit, Ungleichbehandlung von extrem rechten Akteuren sich damit beschäftigt haben, nur die waren gab es häufiger in diesem 10-jährigen Untersuchungszeitraum. Also quasi Platz 2 auf der Rangliste der Aufmarschthemen. Wenn man sich anguckt, wie viele Leute lassen sich mobilisieren zu so einem Nazi-Aufmarsch, dann kann man sagen, es ist auch Platz 2. Platz 1 ist unschlagbar. Vorne sind es Themen, die einen ganz klaren NS-Bezug haben, also Rudolf-Hess-Märsche, Dresden und so weiter. Ja, 2007 der Versuch der NPD, gegen den G8-Gipfel in Heiligendamm aktiv zu werden. Und da hat der damalige Generalsekretär Peter Marx gesagt, wir wollen die einzig authentische Antiglobalisierungspartei sein. Irgendwie hat sich das entwickelt, dass NPD-Funktionäre gesagt haben, das ist das Thema der Zukunft für uns oder daran entscheidet sich, ob wir wachsen können oder nicht. Das ist unser Kampfthema. Und ab 2008 werden so Kampagnen wie Sozial geht nur national entwickelt. Und eigentlich alle Landtagswahlkämpfe bis 2009 werden so unter diesem Leitmotto gestellt. Allerdings, außer in Sachsen, hat das nie zu einem Einzug in ein Parlament geführt. Das war jetzt ganz viel NPD. Spannend ist diese Anti-Kap-Kampagne, die sogenannte Antikapitalismus von Rechts-Kampagne, die von der JN, also der NPD-Jugendorganisation und Freien Kameradschaften 2006 gestartet wurde. Weil ich da drin nämlich einen Versuch von einer Theoretisierung und einer Verbreiterung eines Antikapitalismus von Rechts in der Szene darin sehe. Also muss ich natürlich vorstellen, solche Themenschwerpunkte musst du irgendwie setzen, gerade in so einer recht teilweise auch recht lose, wenig theoretisch diskutierenden Szene, wie in diesem freien Kameradschaftsspektrum. Und diese Kampagne war ein Versuch, mit Broschüren, Veranstaltungen, Demos ein Thema Antikapitalismus von rechts da zu verankern. Das sieht dann ungefähr so aus, wenn das verankert wird. Also mal 4 Fotos der letzten 5 Jahre. Transparente auf Nazi-Aufmärschen, die, man kann sagen, ein bisschen, wenn ihr euch das genau durchlest, ein bisschen schon einen Hinweis darauf geben, wie die Kapitalismus verstehen und wen die für Kapitalismus verantwortlich machen. Das erste, ganz bekannt, 1. Mai Dortmund, fronttransparent, ob Dortmund, Erfurt, Buxtehude, der Feind ist und bleibt der Kapitalismus. In Buxtehude fand natürlich keine Nazi-Aufmarsch am 1. Mai statt. Das reimt sich nicht, das soll sich natürlich reimen. Also Kapitalismus gleich Jude. Das zweite, die USA sind unser Unglück, auch das kein Zufall. Der berühmte Spruch, die Juden sind unser Unglück, der NSDAP bewusst, abgewandelt leicht. Auch das da unten, Kampf dem ewigen Kapitalismus, kennt ihr vielleicht auch als diese NS-Losung Kampf dem ewigen Juden und die Krake, die die Welt im Würgegriff hat. Und vielleicht als letztes, das ist auch noch ganz interessant, wie so deren Kapitalismusanalyse verkürzt auf den Punkt gebracht aussieht, die Bombe tickt, 11. September, Kapitalismus zum Einsturz bringen. Jetzt kann man sagen, das ist alles relativ platt, das ist vielleicht einfach als antisemitische Hetze zu dechiffrieren. Ich glaube, es macht trotzdem Sinn, ein bisschen genauer zu gucken, wie sie das begründen oder was für Themen sie sich dann konkret heraussuchen und an denen diese Kapitalismuskritik in Anführungsstrichen entwickeln. Dazu muss man zuerst sagen, finde ich wichtig, die Grundlage von all diesen ideologischen Äußerungen, die die machen, ist ein völkisches Verständnis von Gesellschaft, von Nation und von Volk. Das ist deshalb wichtig, weil wenn wir, denke ich mal, oder die meisten Leute irgendwie über Kapitalismus, über Wirtschaft oder über soziale Strukturen reden, wir denken doch wahrscheinlich nicht als erstes an Rassen und Völker oder so, sondern wir denken vielleicht an, weiß nicht, an Schichten, an Klassen, an Ungleichheiten, an Ressourcen, was auch immer. Ich werde euch gleich zeigen, dass es bei den Nazis andersrum ist. Das vielleicht einfach nur als ein Zitat, um zu verdeutlichen, was die NPD unter ihrem lebensrichtigen Menschenbild versteht, wo einfach ganz klar deutlich wird, was für einen biologistisch argumentierenden Rassismus die vertreten. Das ist diese Broschüre, die im Rahmen dieser Antikapitalismus von Rechtskampagne herausgegeben wurde und die so auf, ich glaube, 24 Seiten oder so umreißt, was denn Antikapitalismus von Recht sein soll. Und da steht dann drin, recht am Anfang, wie das läuft mit den Klassen und den Rassen und den Schichten. Die Formel Blut und Boden unterstreicht die biologische und territoriale Doppelnatur der menschlichen Sozialisation, das heißt der Gruppenbildung unter Menschen. Die erste und ursprünglichste Form der Sozialisation ist biologischer Art und erfolgt in Familie, Sippe und Stamm, aus denen sich schließlich Völker und Rassen ergeben. Diese blutsmäßige Gruppenbildung erfolgt weit vor jeder anderen sozialen Klassen- und Schichtenbildung. Damit will ich eigentlich deutlich machen, das, was Sie interessiert als Nazis, ist das, was Sie schon immer in erster Linie interessiert als Nationalisten und als Nazis. Ihnen geht es eben, wenn überhaupt, erst zweitrangig um Fragen der Schichten, der Klassen, was auch immer. Es kommen jetzt gleich öfter immer so ein paar Zitate. Ich denke, das ist vielleicht ganz wichtig, sich da mal so kurz reinzulesen, auch wenn es vielleicht teilweise verstörend oder ein bisschen eklig ist, aber einfach nur, um nachvollziehen zu können, so wie die ticken oder was die auch ganz, ganz öffentlich sagen, wenn sie mal gerade keine Kreide gefressen haben. Und zu dieser Antikapitalismus von Rechtskampagne, von den Kameradschaften, gab es dann auch noch so ein 80 Seiten DIN A4 Broschüren-Ding, wo dann da quasi die theoretische Arbeit drin geleistet wurde. Und da steht dann auch ganz deutlich noch ein zweiter Gedanke drin, der nämlich sagt, im Mittelpunkt der rechten Kapitalismuskritik steht das bewegliche, raffende und wuchernde Handels- und Leihkapital, das mittels Aktiengesellschaften, Fonds, Banken und Börsen das schaffende nationale Produktivkapital, Mittelstand, Bauern und alle übrigen Werktätigen seiner Gelddiktatur unterworfen hat und durch ein teuflisches Weltverschuldungssystem alle schaffenden Völker dieser Erde ausbeutet und zerstört. Das heißt, es geht also nicht nur darum, dass als erste Linie so Kategorien wie Volk, Nation, Rasse die Grundlage sind für alle ihre weiteren Gedanken, sondern es wird davon ausgegangen, dass es verschiedene Arten von Völker gibt, eben schaffende Völker, folglich auch welche, die nicht schaffend sind. Und dass halt das, was Sie in erster Linie kritisieren wollen, halt dieses, was Sie da so umschreiben, als beweglich, raffendes, wucherndes Handels- und Leihkapital ist, etwas, was dem Volk als Feind, als Bedrohung gegenübersteht. Wenn man sich allerdings anguckt, dann, wie das konkret aussieht, so der Umgang mit sozialen Themen, sage ich mal im weitesten Sinne, dann erscheint jetzt nicht unbedingt sowas, was ich gerade hatte als Zitat, sondern da geht es dann darum, erstmal ganz alltägliche Phänomene, die sich auch erstmal vermitteln lassen. Also ich habe mir zum Beispiel mal angeguckt, was kritisiert denn beispielsweise die NPD in ihrer Parteizeitung am Kapitalismus? Was sind denn Phänomene, die regelmäßig auftauchen, wo die sagt, na, das geht so nicht, das ist halt, das lehnen wir ab. Dann ist natürlich ganz klar Arbeitslosigkeit als ein Thema, was natürlich viele Leute was mit anfangen können, was viele Leute betrifft, was auch nicht aus der Welt gegriffen ist, dass es Arbeitslosigkeit gibt. Es ist auch eine Kritik an Abbau von Arbeitsplätzen in der Industrie vor allem. Da geht es dann aber nicht nur darum, dass dadurch Arbeitslosigkeit entsteht, wenn irgendwelche Fabriken zugemacht werden. Es gibt immer auch gleichzeitig diese nationalistische Argumentation, dass wenn zum Beispiel Zechen zugemacht werden oder Stahlwerke oder so oder was auch immer, andere Produktionsbetriebe, dass man dadurch stückweit so die nationale Unabhängigkeit, Selbstständigkeit, Selbstversorgung aufgegeben wird. Und die wird nicht einfach nur so aufgegeben aus wirtschaftlichen Gründen, sondern die wird dann halt auch immer einen Ausverkauf, also fremde ausländische Firmen, Kapitalisten, wie auch immer, die sich halt dann da bedienen in der deutschen Industrie und die haben dann hier in Deutschland ganz willige Helfer, irgendwie Politiker, andere Manager oder so, die dann quasi diese, wie sie sagen, so die wichtigen nationalen Industrien dann da verscherbeln und dann wird halt in ihren Augen der Staat zur Beute von ausländischen Mächten. Damit verbunden natürlich auch Privatisierung. Das finde ich deshalb ganz spannend, weil da sind sie dann schon ein bisschen weiter. Da geht es nicht nur um so ein plattes, irgendwelche ausländischen Firmen kaufen unsere Firmen auf, sondern da wurde teilweise in der Kommunalpolitik schon in Ansätzen versucht, recht genau zu gucken, dass halt dieses Privatisierung vom kommunalen Eigentum vielleicht ein Thema ist, was an Bedeutung gewonnen hat, wo man Leute erreichen kann und zum Beispiel, was vielleicht auch soziale Folgen hat, die Leute betreffen und die abzulehnen sind. Dann gibt es natürlich Abbau des Sozialstaates, Hartz IV, habe ich schon gesagt. Ich finde wichtig zu sagen, immer parallel dazu gibt es immer Vorwürfe, dass Sozialschmarotzer gibt, Leute, die diesen Sozialstaat ausnutzen. Es gibt also immer beides. Einerseits wird beklagt, der Sozialstaat wird demontiert. Andererseits wird auch gesagt, naja, es gibt halt Leute, die wollen nicht arbeiten oder Ausländer oder was auch immer, die unser Geld verprassen. Das wäre dann der nächste Punkt, so typische Mittelstandssorgen, sage ich mal in Anführungsstrichen. Da wird unser hart verdientes Geld wird dem Staat in den Rachen geschmissen und die Steuerlast ist so hoch, der Staat ist verschuldet. Wir armen kleinen Handwerker und kleinen mittelständischen Unternehmen mit 50 Angestellten müssen zu viel Abgaben leisten und Lohnnebenkosten und so weiter. Solche Argumentationen finden sich da auch. Dann noch Migration und eine fehlerhafte Bevölkerungspolitik. Es ist einerseits klar, dass Nazis Migration ablehnen. Es gibt aber eine Verbindung, wo gesagt wird, das passiert jetzt nicht irgendwie, dass auf einmal Migranten kommen, sondern das wird als eine Strategie gedeutet von fremden Mächten, von ausländischen Staaten, den deutschen Nationalstaat zu schwächen. Gleichzeitig wird gesagt, die deutsche Politik hat eine verfehlte Bevölkerungspolitik und das begünstigt dann diese Formen auch. Das geht dann so weit in ziemlich paranoide Ideen vom drohenden Volksselbstmord, von Volkstod, von geplanten Umvolkungsmaßnahmen ist dann da die Rede, wo dann planmäßiger Bevölkerungsaustausch stattfinden soll, der dann von bösen Mächten da geplant ist. Genau. Außerdem kritisiert wird natürlich auch die Übertragung von Kompetenzen an superstaatliche Institutionen, also beispielsweise die EU. Das heißt, man kann das versuchen auf den Punkt zu bringen. Wichtigster Bezugspunkt ist eigentlich immer der Nationalstaat oder das Volk, verstanden in dem Sinne, wie ich es eben ausgeführt habe. Wenn man sich dann anguckt, genauer, naja, was kritisieren die von grundsätzlicher am Kapitalismus? Oder wo zum Beispiel sind in der NPD-Zeitung Artikel, wo sie sagen, wir kritisieren jetzt grundsätzlich die Eckpfeiler des kapitalistischen Systems oder den Knackpunkt unserer Wirtschaftsweise, dann gerät bei ganz vielen Autoren und Autorinnen Zins in den Mittelpunkt, weil Zins wird verstanden als ein Mechanismus, der ein eigentlich funktionierendes marktwirtschaftliches System beeinträchtigt. Also sie gehen davon aus, dass Marktwirtschaft an sich schon funktioniert, aber es gibt halt diesen Zinseszinsmechanismus und der führt dazu, dass das Ganze nicht mehr funktioniert. Folglich, im Umkehrschluss steht da auch wortwörtlich, wenn man nur den Zins abschaffen würde, gäbe es automatisch Vollbeschäftigung und Wohlstand. Wenn man jetzt dann fragt, naja, wie könnte das denn wissen? Oder ist ja eine bisschen gewagte These. Dann sagen die natürlich, naja, die Deutschen sind ein, steht da wirklich wörtlich drin, die Deutschen sind ein schöpferisches Volk, sondergleichen, da entstehen automatisch neue Bedürfnisse, neue Arbeitsplätze und die Sache läuft schon alleine. Das ist ziemlich primitiv, klingt ziemlich primitiv, ist auch ziemlich primitiv. Wichtiger ist eigentlich daran, dass der Zins als etwas gesehen wird, was außerhalb von funktionierender Wirtschaft, Marktwirtschaft funktioniert. Etwas, was mit den Deutschen auch gar nicht so richtig was zu tun hat. Also es gibt so Theorien, wo gesagt wird, das ist halt so eine Erfindung, die kommt aus der Wüste. Aha. Oder ist aus dem englischen Händlergeist entsprungen oder so. Die Deutschen als so ein bodenständiges Acker- und Waldvolk, die wären auf so eine Idee gar nicht gekommen. Also es wird halt wieder verbunden mit diesen völkischen Gedanken. Also es wird nicht ökonomisch erklärt, welche Funktion hat Zins, Kredit. Das ist ja ökonomisch meines Erachtens nicht gehört das dazu halt zum marktwirtschaftlichen, privatwirtschaftlich organisierten Wirtschaften. Was daraus folgt, ist halt eben dieser spezifische Ausbeutungsbegriff. Das heißt, wenn ich das so sehe, dann ist Ausbeutung nicht etwas, was in der Fabrik oder im Büro oder so stattfindet, nicht etwas, was sich auf so Arten von Arbeitslohn, Mehrwert irgendwie widerspiegelt, sondern Ausbeutung findet im Welthandel, im Kreditwesen statt. Und folglich sind auch nicht mehr abhängig Beschäftigte, Arbeiterinnen, irgendwie diejenigen, die ausgebeutet werden, wie es man so nach Marx irgendwie sagen würde, sondern es sind Unternehmen oder Unternehmer wie Arbeiter, die gleichermaßen ausgebeutet werden, nämlich von diesem Zins und denjenigen, die dahinter stehen, nämlich Dritte, das sogenannte Finanzkapital, Globalkapital, großes Geld, Hochfinanz, wie auch immer man das dann nennen möchte. Aus dieser grundsätzlichen theoretischen Überlegung folgt dann, dass zum Beispiel Per Lennart Ay, das ist so einer der führenden Wirtschaftstheoretiker bei denen in der NPD, dann auch sagt, naja, dieser Begriff Kapitalismus, damit wollen wir jetzt nicht komplett Marktwirtschaft bezeichnen, sondern Kapitalismus sollte man vor allem für die Extremform des Kapitals und ihre ökonomisch-politische Befürwortung verwenden. Nicht für das volkswirtschaftlich gebundene Kapital, das für eine funktionierende Wirtschaft notwendig ist. Das heißt also, Kapital wird erstmal grundsätzlich nicht kritisiert, sondern halt, wird halt diese Trennung gemacht zwischen einem guten, volkswirtschaftlich gebundenen Industriekapital, was man benötigt, was auch an sich keine Übel erzeugt, keine Ausbeutung erzeugt, und einem raffenden, schädlichen, feindlichen, fremden Kapital. Und ich glaube, dass das der ganz grundlegende Punkt ist, in jeder rechten oder extrem rechten Kapitalismuskritik, nämlich eben diese Trennung oder diese Aufspaltung in ein raffendes und in ein schaffendes Kapital. Daraus folgt dann nochmal zweierlei, nämlich erstens die grundsätzliche Bejahung vom Privateigentum an Produktionsmitteln. Also die NPD stellt nicht in Frage, das könnte man ja vermuten, wenn man denkt, da sagt jemand, er ist Antikapitalist oder so, dass man dann Eigentumsverhältnisse in Frage stellt oder ändern will oder wie auch immer. Das tut die NPD und auch die Kameradschaft nicht grundsätzlich. Eben aufgrund dieser Trennung ist für die das schaffende Kapital notwendig und wichtig. Das heißt, dann schreiben wir dann zum Beispiel, der nationale Sozialismus hingegen steht auf der Grundlage der Anerkennung des Privateigentums, mit der ausdrücklichen und generellen Beschränkung, dass das Privateigentum seine Entstehung der eigenen Tüchtigkeit und Leistung verdankt. Das Erbrecht wird ebenfalls anerkannt, wiederum mit der Einschränkung, dass es der sittlichen Verpflichtung nachkommt. Das heißt, also das Ideal ist eigentlich zu sagen, naja, wenn es so national gesinnte Unternehmer gibt, die national gesinnt sind, dann ist das auch alles vollkommen okay, dass die ihr Eigentum vererben können, dass jemand also quasi auch mühelos an Eigentum kommt. Es ist auch vollkommen okay, dass sie überhaupt Eigentum haben an Produktionsmitteln. Das Problem ist halt nur dieses raffende Kapital, was sie davon abgespalten haben. Wie gesagt, und daraus folgt dann natürlich auch logischerweise auch ein Bekenntnis zum freien Unternehmertum. Also die NPD möchte das Unternehmertum nicht abschaffen oder so. Und das ist ein Zitat aus dem Aktionsprogramm, da heißt es dann halt dann drin, ne? Die NPD bekennt sich zu einem freien und sozial verpflichteten Unternehmertum. Allerdings, es soll so ein Primat der Politik geben, das heißt, so wirtschaftspolitisch hin und wieder mal Grundsatzentscheidungen und hin und wieder mal eingreifen, das möchten die sich als Staat doch herausnehmen. Das ist also kein reiner, sag ich mal, Neoliberalismus oder so, den die da irgendwie vertreten würden. Aber es ist natürlich auch alles andere als etwas, was wir als nicht kapitalistisch bezeichnen würden. Okay. Da das mit dem Begriff Kapitalismus bei denen halt schon so eine Sache ist, also die den vielleicht gar nicht so sinnvoll finden, wird der auch gar nicht so oft benutzt. Das zentrale Schlagwort meines Erachtens, was sie benutzen, ist Globalisierung. Das bietet sich natürlich auch an, weil Globalisierung ist ja ein Begriff, der, nicht, weiß, der mit ziemlich allen möglichen Dingen aufgeladen werden kann. Und der ja auch von allen möglichen Leuten verwendet wird, egal wie die sich politisch einordnen, egal was für Ziele die verfolgen. Gibt es ja Globalisierungsbefürwortung als auch Globalisierungskritik von ganz unterschiedlichen Richtungen. So auch für die NPD, weil klar, Globalisierung als Begriff kommt denen natürlich schon entgegen, weil global, ne, globalistisch, globalisiert oder so, steht natürlich ihrem Bezugspunkt national, nationalistisch alleine schon vom Begriff her entgegen. Spannend ist dann, wie sie die Frage beantworten, was denn diese Globalisierung in ihren Augen eigentlich ist. Und da sagt dann Jürgen Gansel in so einer ganz spannenden Handreichung, wo immer so Fragen stehen, mit Musterantworten für NPD-Funktionäre, die dann da, wenn sie gefragt werden von der Presse, dann zum Beispiel sagen können, naja, Globalisierung, dabei handelt es sich ganz allgemein um das planetarische Ausgreifen der kapitalistischen Wirtschaftsweise unter der Führung des großen Geldes. Dieses hat, obwohl seinem Wesen nach jüdisch-nomadisch und ortlos, seinen politisch-militärisch bestimmten Standort vor allem an der Ostküste der USA. Deshalb ist Globalisierung eine unverblümte Imperialismusstrategie der USA, um der ganzen Welt den von US-Konzernen ausbeutbaren American Way of Life, besser American Way of Death, aufzuzwingen. Das ist deutlich, spannendes Zitat, weil dass sie das irgendwie jüdisch sehen, das sagen die ja nicht immer so offen. Hier sagen sie es ganz offen. Globalisierung oder das große Geld, das Finanzkapital, ist seinem Wesen nach jüdisch. Die Verknüpfung ist hierbei, dass es mit so einem Anti-Amerikanismus oder mit so einer Sache, es ist zwar an sich irgendwie ortlos, schwebt über den Dingen, aber Hauptverbündete, militärisch gesicherter Standort sind die USA. Und da trifft sich das dann im Grunde beides. Einerseits diese Aufspaltung in raffendes, schaffendes Kapital, der Antisemitismus, der damit einhergeht, als auch so eine außenpolitische Frontstellung gegen die USA. Und damit wird dann vielleicht auch erklärbar, warum auf diesem einen Transparent die USA sind unser Unglück standen, weil in ihrer Sicht dann USA gleichbedeutend sind mit, weiß ich nicht, militärischer Arm oder militärischer Standort des Weltjudentums in Anführungsstrichen. Genau. Und das ist auch nicht nur ein Zitat, was darauf verweist, dass diese fremden Mächte, dieses große Geld, dass da bestimmte Personengruppen hinterstehen sollen, sondern es gibt zum Beispiel auch Äußerungen wie diese. Da sagt dann Lothar Ehrlichmann, Mit etwas Durchblick ist deshalb auch unschwer auszumachen, dass die Drahtzieher der Globalisierung in Kreisen der internationalen Hochfinanz zu suchen sind, auch wenn sich diese Kreise meist dezent im Hintergrund halten. Zur Durchsetzung ihrer Ansprüche bedienen sie sich vornehmlich der hauptsächlich zu diesem Zweck geschaffenen internationalen Institutionen und subalterner oder korrupter Figuren in Politik und Wirtschaft als Erfüllungsgehilfen. Das heißt, also hier ist wieder der gleiche Gedanke, Globalisierung ist etwas, was die internationale Hochfinanz oder so sich ausgedacht hat, als Strategie benutzt, wo die hinterstecken. Diese Kreise weiß man nicht genau, wo die sind, das sind Hintergrundmächte, die hinter den, sage ich mal, öffentlichen Kulissen wirken. Und wie wirken sie? Sie wirken durch diese internationalen Institutionen, die sie ablehnen, die EU, die WTO, was auch immer, die UN, kann ja alles Mögliche sein. Und sie bedienen sich bestimmter korrupter Figuren, ne, die in Politik und Wirtschaft, also es gibt also eine, ist ja nichts anderes als eine Verschwörungstheorie, also es gibt eine Verschwörung von Mächten, die hinter den eigentlichen Repräsentanten des Staates oder der Wirtschaft oder so stehen und diejenigen beeinflussen oder steuern. Genau, Hintergrundmächte habe ich das mal dann genannt. Hier wird im Grunde ganz klar, jetzt bewegen wir uns dann in einen Bereich, da geht es um ganz klare, klassische, sage ich mal, antisemitische Verschwörungstheorien, wie es sie seit dem 19. Jahrhundert gibt. Also jüdische Menschen verantwortlich zu machen, so eine Art Weltregierung, Weltverschwörung, Gründe zu haben, zulasten des eigenen Staates, der eigenen Nation. Jürgen Gansel hat das eben recht offen gesagt, jüdisch-nomadisches Wesen wäre dieses Finanzkapital. Luther Ehrlichmann hat einfach nur von so dezenten Kreisen im Hintergrund gesprochen. Meistens ist es so, dass es so offensichtlich natürlich allein aus strafrechtlichen Gründen nicht ausgesprochen wird. Es gibt aber eine Reihe von Zitaten, wo es ganz deutlich kommt. Und die wollte ich einfach mal kurz an die Wand schmeißen. Zum Beispiel in der Deutschen Stimme 2004 steht dann da zum Beispiel geschrieben, für Philosemiten und einschlägige Interessensvertreter ist es eine unausrottbare Verschwörungstheorie, für andere aber eine schlichte Wahrheit, die durch das reale Weltgeschehen immer wieder Bestätigung findet. Die Schlüsselstellung von Juden in den privaten und staatlichen Machtzentralen des Weltkapitalismus. Und ein Jahr später, wie eine Krake hat der Dollarimperialismus die Welt im Würgegriff und er unternimmt nicht einmal mehr die geringsten Anstrengungen, dies irgendwie zu verschleiern. Denn die Weltmachtstellung jüdischer Kapitalisten, gleich welcher Staatsangehörigkeit sie zufällig haben, scheint ihren weltgeschichtlichen Höhepunkt entgegenzutreiben. Und Lothar Trenkmann gefällt sich in dem Gefühl, als einziger es durchschaut zu haben. Was all, es steht auch später in der, wo er sagt, die ganzen verblödeten Deutschen, die voller Selbsthass sind, die würden das alle nicht sehen. Aber er als exklusiver Chefkopf da der NPD-Wirtschaftsabteilung hat natürlich gesehen, für alle anderen ist das eine Verschwörungstheorie, aber ich weiß oder wir wissen, es ist die unausrottbare Wahrheit. Und das ist natürlich total offensichtlich. Also da kann man jetzt nichts dran rütteln an solchen Zitaten. Und die verweisen dann schon auch auf diesen Charakter dieser Deutung von Kapitalismus, die da zum Beispiel in der NPD vertreten wird. Ach genau, hier ist nochmal das Krakenbild, ne? Also was wir eben auf dem Transpi hatten, so eine Propagandazeitung, Zeichnung von 1938, hier oben mit dem Davidstern über dem Kopf. Genau. Also es gibt eine eindeutige Identifizierung der Profiteure, Drahtzieher und Verantwortlichen von Kapitalismus und Globalisierung. Und jetzt sind bei der NPD dann da offen ausgesprochen Juden. Das ist also eine Personalisierung, eine ganz, ganz massive Personalisierung von Kapitalismus, die halt aufbaut auf halt ja, alten antisemitischen Vorstellungen. Und das natürlich verbunden, also natürlich in den aktuellen Verhältnissen verbunden mit einer außenpolitischen Frontstellung gegen die USA. Ups. So. Das wäre der Punkt, der grob umreißt, um was geht es da gerade theoretisch, was kritisieren Sie, was kriegen Sie nicht. Die Frage ist das jetzt wirklich alles total neu? Also haben die sich das 2006 oder so ausgedacht, wir müssen jetzt mal antikapitalistisch sein? Nein, haben sie natürlich nicht. Es gab auch in den 70er, in den 80er Jahren immer sogenannte nationalrevolutionäre Nazi-Gruppierungen, die solcherlei Positionen auch offensiv vertreten haben. Nur, die waren halt nicht so öffentlich wirksam, wie es die NPD oder wie es die Kameradschaften jetzt sind. Aber ich glaube, man kann auch noch einen Schritt weiter zurückgehen, nämlich halt in die Zwischenkriegszeit, um halt ganz viel von dem, was die NPD jetzt vertritt, auch schon vorzufinden. Und zwar meine These ist halt, dass eine Form von antikapitalistischen Versprechungen, Verheißungen, von einem Selbstverständnis als Revolutionäre gegen das Bestehende, dass das ein Charakteristikum ist von Faschismus, nicht unbedingt von Faschismus an der Macht, also nicht in Phasen, wo die schon quasi, ne, wie ab 33 den Staat übernommen haben, wo ja auch mal bei der NSDAP zum Beispiel sehen kann, da hat sich auch einiges verändert, da wurden neue Bündnisse auch geschlossen, da ist halt was anderes, ob du in so einer Bewegungsphase bist oder in so einer Regimephase, aber zumindest für diese Bewegungsphase des Faschismus ist das ein wichtiger Punkt. Ganz augenscheinlich natürlich bei diesem sogenannten Arbeiterflügel der NSDAP. Also die NSDAP war ja kein so monolithischer Block irgendwie, sondern durchaus unterschiedliche Milieus, unterschiedliche Schwerpunktsetzungen, die da drin vertreten waren. Und als Arbeiterflügel bezeichnet man dann vor allem die Strasser-Brüder, die lange Zeit auch viele westdeutsche Gaue der Partei dominiert haben. Die SA als, ne, als paramilitärische Organisation und die NSBO, das sind die nationalen sozialistischen Betriebszellenorganisationen, so ein Versuch, eine Art von, nicht Gewerkschaft, das war umstritten. Manche wollten daraus eine Art Nazi-Gewerkschaft machen. Hitler beispielsweise hat das grundsätzlich abgelehnt. Eine Mischung aus Betriebsgruppen, Streikbrechern und Gewerkschaften. So, also alles da, wo es verknüpft war mit, sag ich mal, Industrieproletariat oder so, das wäre dieser Arbeiterflügel. Wo natürlich aufgrund der eigenen Milieuzugehörigkeit Fragen, also das viel drängendere Fragen waren als jetzt für irgendwelche mittelständischen oder Schulmeister, die da irgendwie dann da NSDAP-Funktionäre waren, die aus einer ganz anderen sozialen Realität kamen. Genau, dieser Flügel wird oft als nationalsozialistische Linke bezeichnet. Ich finde das ein bisschen schwierig, weil das keine Linken waren. Sie waren vielleicht links Verhältnis zu Hitler oder so, aber es war im Grunde eine andere Fraktion, ein anderer Flügel innerhalb der NSDAP. Ich würde es als Arbeiterflügel oder Arbeiterinnenflügel bezeichnen, weil er halt Interessen arbeitender Bevölkerung am ehesten mitbedacht, mitberücksichtigt hat. Genau. Warum war das wichtig für die NPD, so eine Arbeiterpolitik zu entwickeln? Natürlich nicht nur, weil es ein paar Leute gab, die halt selber, sag ich mal, aus dem Arbeitermilieu kamen, sondern auch, weil ihr Hauptfeind natürlich, größtenteils irgendwie sozialistisch-kommunistische Arbeiter waren, Arbeiterleute waren, ne? Arbeiterparteien. Das heißt, es war für einerseits dann schon notwendig, dagegen eine Strategie zu entwickeln. Und all das, auch dieser linke, oder ne, in Anführungsstrichen Arbeiterflügel der NSDAP, hat natürlich eine ganz klare Frontstellung gegen die Linke oder gegen Marxisten oder gegen Sozialdemokraten gehabt. Also es ist nicht, dass da jetzt so wirkt, als wenn die Extremismustheorie jetzt hier von mir neuen Nährboden kriegt, dass sie halt quasi gemeinsam ähnliche Positionen haben, sondern die Frontstellung war ganz klar. Und natürlich gerade die SA war natürlich auch die militant und heftig die Arbeiterorganisationen bekämpft haben. Ich will das jetzt nicht zu lange ausführen. können wir vielleicht nur fast gleich nochmal nachfragen oder noch drüber diskutieren, aber dieser Strasser-Flügel zum Beispiel oder auch die SA wurden dann ja spätestens 34 wurden ja komplett innerparteilich auch ausgeschaltet von Hitler oder ruhig gestellt. Aber eigentlich müsste man darüber hinausgehen, auch für andere Faschisten oder Mitglieder der NSDAP war so ein Selbstverständnis als Revolutionäre, als die, die gegen das Alte sind, gegen das dekadente System, gegen die Republik, gegen die Novemberverräter, die eine neue Ordnung aufrichten wollen, war das ganz zentral, sodass man mit dem britischen Faschismustheoretiker Roger Griffin sagen könnte, dass das das Selbstverständnis, gegen das System zu sein, für eine Neugeburt der Nation, für neuen Menschen, für eine Säuberung auch, ne, der Gesellschaft, dass das ein Merkmal faschistischer Bewegungen ist, dass man vielleicht an dem Punkt faschistische Bewegungen auch unterscheiden kann von konservativen Rechten, wo es dann eher darum ging, so Preußens alten Glanz und Gloria wieder aufzurichten oder unseren Kaiser wiederzuholen oder ne, wo es eher restaurativ rückwärtsgewandt war. Ohne jetzt zu sagen, dass da keine Berührungspunkte gibt, keine Bündnisse gibt, keine Überschneidungen gibt. Weil ich das selber nicht so schön sagen kann oder so, ich nehme mal so zwei Zitate von zwei Faschismustheoretikern kurz mitgebracht, die das auch nochmal ausdrücken. Robert Paxton, das ist ein Amerikaner, sagt halt auch, ne, es gibt halt diese so eine antikapitalistische Rhetorik, Verheißungen in den faschistischen Bewegungen damals gab es, aber selbst in ihrer radikalsten Form jedoch war die faschistische antikapitalistische Rhetorik selektiv. Während die Faschisten die spekulative internationale Hochfinanz denunzierten, neben anderen Formen von Internationalismus, Kosmopolitismus, Globalisierung, kapitalistischer ebenso wie sozialistischer, respektierten sie doch das Eigentum inländischer Unternehmer, das die soziale Basis der wiedererstarkten Nation bilden sollte. Und ihre antisemitisch gewendete Kapitalismuskritik war halt gerade deshalb eine leistungsfähige Ideologie, sagt Joachim Bohns, die an bestehenden Vorteilen im Alltagsbewusstsein anknüpfte und den Nationalsozialismus in die Lage versetzte, die negativen, krisenhaften und konfliktreichen Erscheinungsformen der kapitalistischen Gesellschaft in ihrer Totalität rücksichtslos zu kritisieren und eine grundlegende Überwindung in Aussicht zu stellen. Aber gerade eben nicht durch die sozialistische Beseitigung des Kapitalverhältnisses, sondern durch den Kampf gegen den raffenden Geist und dessen Träger, den internationalen Juden. Also, ein ne, bisschen komplizierter ausgedrückt, dieser Antikapitalismus war selektiv, richtete sich gegen bestimmte Erscheinungen oder bestimmte Personengruppen und gegen bestimmte nicht. Das heißt, aber er gehört halt dazu, zu diesen faschistischen Bewegungen. Und damals wie heute kann man eigentlich sagen, die Personalisierung des Schlimmen am Kapitalismus, des Üblen, des Zersetzenden oder so, ist damals wie heute gleich, nämlich wurde dann in den Juden gesehen. Wir können auch jetzt hier, jetzt habe ich euch schon dreiviertel Stunde zugelabert, wenn ihr dazu diesem historischen Teil noch Fragen oder Kritik oder so habt, könnt ihr das auch schon jetzt schon gleich machen. Sonst würde ich zu dem letzten Block übergehen. Ja, der letzte Block wären ja die Fragen, naja, was setzen Sie denn dann eigentlich dem entgegen, also diesem ne, Kapitalismus, Globalisierung, das, was Sie ablehnen. Da glaube ich, ist das ganz wesentliche Schlagwort, vor allem wenn man sich so Propaganda anguckt oder so programmatische Veröffentlichungen, ist das der Volksgemeinschaft. Also Volksgemeinschaft soll das umreißen, was Sie aufrichten wollen oder wiedererrichten wollen, und was das Jetzige, was abgelehnt wird, ersetzen soll. Und natürlich ist klar auch, dass das auch etwas ist, was ja nicht historisch losgelöst ist, sondern ein ganz direktes Anknüpfen ist an diesen NS-Begriff. Also Volksgemeinschaft war ja auch der zentrale Terminus im Nationalsozialismus, mit dem die halt versucht haben, ihr gesellschaftliches Ideal zu beschreiben. also in gewisser Seite kann man jetzt davon sagen, es ist halt eine Form von ja, Utopie in Anführungsstrichen. Also es hat die Funktion einer Utopie, aber es ist natürlich keine. Es ist ein bewusster Rückgriff auf diesen NS-Begriff. Da sagt jetzt jemand wie Jürgen Gansel zum Beispiel, das ist jetzt nicht unproblematisch, wir sind in diesem NS-Mief ja drin und der macht uns Sorgen, wenn alle Leute uns als Nazis identifizieren können. Deswegen sagt er, naja, man muss halt betonen, Volksgemeinschaft wäre etwas Überzeitliches, etwas Natürliches, bla bla bla, was, halt, was man lösen kann von diesem Erinnerungskontext Nationalsozialismus. Ich würde aber sagen, es ist gar nicht mal nur verkehrt aus ihrer Sicht, dass es diesen Bezug auf den NS gibt, weil man auch sagen kann, dass Volksgemeinschaft jetzt in der Geschichte oder in der Nachgeschichte nach 1945 so der Begriff ist, mit dem unter dem so Zeitzeuginnen ne, all das packen, was sie an schönen Seiten, an sozialen Seiten in ihrer Biografie mit dem Nationalsozialismus begreifen. Das heißt, es gibt Untersuchungen, wo einfach herausgekommen ist, dass Volksgemeinschaft bei so einer, sag ich mal, Täter-Zuschauer-Generation durchaus ein positiver Begriff ist, mit dem die positive Sachen verbinden. Das heißt, man kann dann ein bisschen hochgestochen ne, von einer Inklusionsverheißung sprechen, die dieser Begriff transportiert. Das haben zwei Historiker haben den geprägt, ich habe den mal übernommen. Das heißt also ein Versprechen, eine Verheißung nach sozialer Sicherheit, nach Inklusion, nach Teilhabe. Aber Teilhabe nur für diejenigen, die nach diesen völkischen Definitionen dann Deutsche sind und keine Gemeinschaftsschädlichen sind. Für die kann es vielleicht Inklusion bedeuten. Das ganze Konzept Volksgemeinschaft ist aber ohne Exklusion, also ohne Ausgrenzung, schon theoretisch gar nicht möglich. So. Es geht auch gar nicht so darum, wer jetzt genau dazugehört, sondern es geht eher, oder ging auch historisch eher darum, deutlich zu machen, wer nicht dazugehört. Das fängt natürlich an mit, ich sag mal, ein bisschen so Nazi-Jargon, ne? Artfremde, fremdrassische Leute, aber auch Linke, eben nicht-nationale, unangepasste, plus halt alle, die als Gemeinschaftsfeinde oder Gemeinschaftsfremde angesehen wurden, eben weil sie halt nicht auch den Leistungskriterien der Nazis entsprechen konnten. Also die ganze Problematik der Euthanasie, der Verfolgung von behinderten Menschen oder Zwangssterilisierung, das passt halt alles, gehört halt genauso in diesen Volksgemeinschaft, in dieses Volksgemeinschaftskonzept hinein. Das heißt also, Volksgemeinschaft hat ein Leitbild einer rassistischen Leistungsgemeinschaft. Das Versprechen ist für diejenigen, die sich einordnen und denen es zugestanden wird, weil sie halt dann da den ARIA-Nachweis erfüllen können, ist eine Form von sozialer Sicherheit und eine Form von, ich sag mal in Anführungsstrichen, Gleichwertigkeit. Da müssen wir uns gleich angucken, wie die genau aussieht. Also wenn ihr hier dieses alte Nazi-Plakat seht, dann soll das halt Volksgemeinschaft symbolisieren. Wir bleiben Kameraden. Der Kopfarbeiter, der Handarbeiter, ne, Bezug auf den Ersten Weltkrieg, beide lagen im Schützengraben gemeinsam. Und aus dieser Schützengraben-Erfahrung soll halt auch die Nazi-Gesellschaft profitieren und sie bleiben Kameraden, sie bleiben sich verbunden. Das bedeutete aber damals, das wahrscheinlich selbstverständlich, aber bedeutete damals, dass es natürlich nicht um eine Angleichung von, weiß ich nicht, von Lebensverhältnissen ging oder vom Abbau von Hierarchien oder von gleicher Teilhabe oder so, sondern es ging eher, wie es auch Hitler oder Goebbels so gesagt hat, eher die Arbeiter der Hand in die Nation aufzunehmen, symbolisch und nicht materiell, immateriell. Genau, und natürlich hängt damit auch zusammen die Unterordnung des Einzelnen unter die nationalen Belange. Also, ne, da, du bist nichts, dein Volk ist alles, ist halt auch der Leitspruch der NS-Volksgemeinschaft gewesen. Die Frage ist, wenn man mal ganz kurz ausblendet, was das alles für eine Barbarei bedeutet, dieses Konzept dann auch natürlich historisch bedeutet hat, nämlich was passiert, wenn all diejenigen ausgegrenzt werden, wenn diese Säuberung stattfindet, dieser Volksgemeinschaft. Wenn man das mal ganz kurz ausblendet und nur guckt, wie sieht die denn an sich aus für die Deutschen, für die Volksgenossen, die mitmachen können, die teilhaben, dann muss man auch kontrastieren, dass soziale Gleichheit und auch soziale Sicherheit da nicht gewährleistet ist. Genauso wie Gleichheit zum Beispiel, Udo Vogt sagt das auch jetzt, wir gehen nicht davon aus, dass alle gleich sind, sondern dass alle haben ihren angemessenen Platz in der Gesellschaft. Andere Zitate, wo es ganz lange darum geht zu sagen, natürlich gibt es Statusunterschiede, die begründen sich durch Leistung, durch Geschlecht, durch Herkunft, was auch immer. Also ein Gleichheitsversprechen, Egalität ist damit nicht verbunden und ich glaube, es ist auch keine soziale Sicherheit damit verbunden. Das Zitat finde ich ziemlich gut von Angelika Willig, ich habe die auch als Foto, NPD-Frau, lange Jahre der Chefredakteur von dem JN-Theorieblatt, die hat geschrieben, das Versprechen des nationalen Sozialismus ist nicht einfach steigender Wohlstand für alle Deutschen, es ist nicht einmal, dass keiner mehr auf Hartz-IV-Niveau leben muss. Vielleicht müssen zeitweise sogar noch mehr Deutsche auf niedrigerem Einkommensniveau leben. Aber sie haben dann eine sinnvolle Tätigkeit, Anerkennung und eine Zukunft für ihre Kinder. Und sie schaden nicht mehr sich selbst und anderen Völkern durch globalen Konkurrenzkampf. Das ist so wortwörtlich übernommen aus der NPD-Zeit, da steht ganz eindeutig drin, naja, ich finde es ganz krass, also, ne, zu sagen, einerseits, wir lehnen Hartz IV und Verarmung ab, aber naja, bitte, wenn wir die Macht haben und die nationalen Belange nun mal sagen, dass alle den Gürtel enger zu schnallen haben, dann ist das auch so. Dann garantieren wir euch nur nicht einmal Hartz IV-Niveau und arbeiten müsst ihr trotzdem. Das hat natürlich auch alles, das ist eigentlich viel zu lang, alles auch Auswirkungen auf, wie kann so ein Sozialstaat oder wie wird so ein Sozialstaat der NPD aussehen. Da hat sich Jürgen Gansel ganz, ganz intensiv in Anführungsstrichen mit beschäftigt. Und auch da wird ganz deutlich gesagt, die Ethnisierung des Sozialen, also die Gegensatzpaare wir Deutschen oder die Fremden, ist eine Aktualisierung und sozialpolitische Durchformung von Karl Schmitts Freund-Feind-Unterscheidung als Essenz des Politischen und eben auch als Essenz des Sozialstaatsprinzips. In diesem Sinne lauten die Gegensatzpaare Sozialstaat oder Einwanderungsstaat, solidarische Wir-Gemeinschaft oder materialistische Ich-Gesellschaft, staatszentrierter Nationalverband oder marktzentrierte Weltzivilisation. Also auch da ist klar, der Sozialstaat im Sinne der NPD ist ein rassistisches Apartheid-System. Und Jürgen Gansel drückt das auch in ganz brutalisierter Sprache dann auch direkt aus und sagt dann, naja, für wen es nur noch abstrakt Menschen, aber keine Deutschen mehr gibt, dem kann es auch nicht empören, wenn er in westdeutschen Großstädten verarmte deutsche Rentner einen Mülleimer nach Pfandflaschen angeln sieht, während hinter ihnen staatsalimentierte orientalische Großfamilien oder arrogante Wohlstandsneger daherstolzieren. Für wen das alles nur unterschiedslos Menschen sind, der vermag das schreiende Unrecht dieser Alltagsszene der bunten Republik Deutschland nicht zu erkennen. Das heißt, Armut ist nicht das Problem, sondern wer arm ist. So, ich komme ganz schnell zum Ende. Neben diesem Volksgemeinschaftsbegriff als so ein Schlagwort, als so ein Propagandabegriff, als so ein Inklusionsversprechen, gibt es noch so einen weiteren Begriff jetzt bei der NPD, der öfter immer auftaucht, der meines Erachtens theoretisch nichts kann. Also das ist kein wirklich ausgereiftes volkswirtschaftliches Modell. Es ist mehr nur so ein Schlagwort, wo so ein Sammelsurium an Bezugspunkten oder an Äußerungen irgendwie zusammengepackt wird. Und das ist halt das raumorientierte Volkswirtschaft. Da gibt es ein ganzes Heftchen zu, wo sie da beschreiben wollen, ne, wie Volkswirtschaft ihrer Meinung nach funktioniert und funktionieren soll. Und diese raumorientierte Volkswirtschaft wird dann zum Gegenmodell der freien Marktwirtschaft. Da ist der Hintergedanke, in einer moralisch intakten Gesellschaft, also wenn Sie dann die Macht haben, fühlt sich ein Unternehmer zwar für seine Angestellten und sein soziales Umfeld verantwortlich, er wird aber immer unter dem Zwang der Märkte agieren müssen, profitabel zu arbeiten. Die Moral in der Wirtschaft lässt sich nur durch eine stringente Ordnungspolitik herstellen.
Ja. Weißt du, welche Märkte er da meint?
Ich glaube generell. Ich glaube also, weiß ich nicht, so Warenmärkte, glaube ich. Ganz normal. Oder Arbeitsmärkte auch.
Ein globalisiertes Element in dem Sinne. Deswegen wäre es ja dann arg
wenn das jetzt ein Weltmarkt bedeutet, also es kann auch ein Binnen, also das Konzept an sich geht schon davon aus, sie sagen, wir müssen den Binnenmarkt stärken. Dazu muss Deutschland natürlich möglichst groß sein, damit es einen groß genug Binnenmarkt gibt. Und da soll erstmal alles, die Regionen, es gibt auch so ein Regionalisierungskonzept da drin, die Regionen, die sollen irgendwie alle autark arbeiten und vor allem binnenmarktmäßig austauschen. Darüber hinaus aber auch Außenhandel. Also wenn, aber Markt an sich als Verteilungs-, also als zentrale Instanz der Verteilung von Gütern, also es gehört auf jeden Fall dazu. Genauso wie halt Unternehmer oder privatwirtschaftliche Unternehmungen dazugehören. Halt, die Einschränkung ist halt nur die, dass gesagt wird, der Staat soll halt notfalls eingreifen und so eine Ordnungspolitik machen, um halt bestimmte Dinge ausgleichen zu können. Also ne, Ordnungspolitik nach innen und Abschottung nach außen. Da gibt es ganz absurde Konzepte, die will ich gar nicht vorlesen, wo es dann darum geht, welche Südfrüchte wie besteuert werden müssen, damit die keiner mehr kauft, damit alle Leute sollen die Kartoffeln essen, die da bei ihnen aus der Erde kommen. Also es ist, da muss man, ich glaube, so ausgereift ist das nicht. Was ich interessant daran finde, ist, wenn jetzt jemand, weiß ich nicht, dieses Ding lesen würde, aus der Industrie- und Handelskammer beispielsweise, ich glaube, der wird da relativ wenig Übereinstimmung finden, weil es halt, es ist nicht durchdacht, aber es steht schon im Widerspruch zu der Art und Weise, wie jetzt auch Wirtschaft gerade organisiert ist oder so. Oder das, für die deutschen Industrieunternehmen wäre das eher abschreckend, also diese komischen Importe, Importzölle und Exportzölle und so. Da würde jetzt Siemens arge Probleme schon kriegen, weil die kriegen dann ihren Scheiß nicht mehr verkauft. Irgendwie. Aber sowas ist natürlich flexibel, solche. Das ist halt so wenig ausgereift, das können die auch immer noch mal verändern. Aber ich glaube, es ist halt gerade nicht anschlussfähig an, weiß ich nicht, so Wirtschaftskreise, so, die sagen jetzt nicht, das ist jetzt das Konzept, was unser Unternehmen rettet und was Deutschland braucht. Und deswegen praktizieren wir jetzt mit der NPD. Ich glaube, die würden, wenn sie sich nur das angucken, gerade eher sagen, die wollen uns da irgendwie ins Mittelalter zurücktreiben. Ja. Das wäre es von meinen Folien, ich glaube. Ihr könnt jetzt alles fragen oder wir können alles ausdiskutieren, oder?